Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sacha Klein. Viel Spaß!
Ich habe über die vergangenen Wochen sehr viel Zeit in den USA verbracht und festgestellt, wie die Dinge sich ändern können, wenn du etwas machst, was den Menschen Hoffnung gibt. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob wir in Deutschland verlernt haben oder vielleicht auch nie diese Fähigkeit hatten, in Visionen zu denken oder Visionen zuzulassen. Ich bin jemand, der sagt, wenn du viel arbeitest, dann machst du etwas falsch. Und dann lass uns mal schauen, wie wir es schaffen können, in einer möglichst kurzen Zeit die maximale Leistung zu bringen. Und dann kannst du die restliche Zeit dazu nutzen, an deiner Weiterentwicklung zu arbeiten, weil davon profitieren unsere Auftraggebenden wiederum am meisten.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich mache das hier seit 2018, durfte mit mehr als 270 Menschen über die Frage sprechen, wie wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten. Ich bin Vater von 3 Töchtern und bin die hier auch so gut es geht mit ein. Meine mittlere Tochter spricht seit einiger Zeit das Intro ein. Meine jüngste Tochter hilft jetzt auch schon mit, so auch in dieser Folge. Und den Mann, den sie angesagt hat, der ist bereits zum zweiten Mal da. Sacha Klein ist bei mir. Besser gesagt, war ich bei ihm und habe ihn besucht in den Büros von Hyper, der Kommunikationsagentur / Beratung im Herzen Berlins, von der schon viel zu hören war, denn sie schaffen nicht nur gute Kommunikation, sondern sie haben sich auch für ein interessantes Modell entschieden. Sie arbeiten remote an verschiedenen Stellen in Deutschland, aber auch von anderen Stellen, sogar von Schweden aus. Und wir sprechen heute mal über die Kraft guter, hoffnungsvoller Geschichten, wie sehr wir die eigentlich jetzt auch brauchen in dieser Zeit, in der es gesellschaftlich und politisch äußerst angespannt ist, auch in Deutschland. Und wir schauen einmal in die USA, da hat Sacha sich aufgehalten einige Zeit und hat auch den Wahlkampf beobachtet. Wir schauen auch nochmal in die Agentur, in Hyper hinein, wie arbeitet man dort zusammen, wie ist das Verständnis von New Work, ist das ein Widerspruch zu Leistung und Ambition? Ja, Sacha denkt ja immer gern an den FC Bayern München und die verbundenen hohen Ambitionen damit. Wie lebt er das? Wie leben Sie das bei Hyper? Und dann schauen wir natürlich auch nochmal auf unsere Kommunikation heute, die wir auf LinkedIn sehen, die wir dort auch gestalten. Was ist eigentlich auch mit TikTok? Müssen wir da jetzt auch hin oder überlassen wir TikTok anderen? Also diese Fragen besprechen wir heute. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sacha heute da ist. Vielmehr bin ich zu Gast. Moin.
Moin Gabriel, ich freue mich sehr, dass du in unseren Räumlichkeiten zu Gast bist, wenngleich ich mir sicher bin, dass einige sich verwundert zeigen könnten, dass wir, sofern man uns kennt, überhaupt über ein Büro verfügen.
Genau, denn ihr seid ja eher dafür bekannt, remote zu arbeiten und das noch nicht mal nur in Deutschland. Du warst ja auch schon mal zu Gast hier im Podcast, das war einer der ersten Folgen in der 28. Episode. Ich habe nochmal nachgeschaut, seitdem ist richtig viel passiert. Schön, dass wir das heute nicht remote aufnehmen, sondern hier vor Ort in euren Büros. Ich bin auch einer der Letzten, der Sie sehen darf, ja?
Das stimmt. Wir sind hier am, ich meine, 15. Februar 2020 eingezogen. Einen knappen Monat, bevor die Welt sich auf links gedreht hat. Dann haben wir alle in irgendeinem Krisenmodus gearbeitet, aus unterschiedlichsten Situationen, und dieses Büro hat uns über einige Jahre gute Dienste erwiesen, aber jetzt so fühlt es sich nicht mehr für das, was wir vorhaben, richtig an. Und deswegen ziehen wir nach knapp 5 Jahren in wenigen Wochen um.
Man sieht hier viele Bilder. Mhm. Kunst spielt auch eine Rolle.
Ja, ich mag das gerne. Meine Frau und ich sammeln tatsächlich Kunst und all die Dinge, die bei uns zu Hause keinen Platz finden, darf ich dann mit ins Büro nehmen. Und selbst hier sind dann aber irgendwann auch die Wände nicht mehr zahlreich genug. Insofern freue ich mich auf das neue Büro, wo wir auch ein paar Wände mehr haben.
Dort vorne hängt ein altes Nokia. Ist das das 3210?
Das ist das alte 3210 meiner Frau tatsächlich.
Ach ja, da wird man ja richtig nostalgisch.
Das stimmt. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir wieder zu diesen Knochen, zumindest zum Teil, zurückkehren würden. Oder zumindest unsere Kinder auch ein Leben kennenlernen würden, das nicht nur always on bedeutet.
Wir sind ja beide Väter, auch darüber können wir heute ja nochmal sprechen. Was wird jetzt auch wichtig für die Kinder in dieser Welt, die ja geprägt ist von Krisen? Wir leben in einer Zeit, in der gesellschaftlich viel im Umbruch ist. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Rolle eigentlich Kommunikation haben kann, um Dinge zu verbessern. Dafür tretet ihr ja auch an mit Hyper. Du hast ja in der 28. Folge, in der du hier zu Gast warst, auch schon mal so ein bisschen deinen Weg dargestellt. Ich hoffe, es sind seitdem ein paar neue Hörer und Hörerinnen dazugekommen.
Ich bin mir sicher.
Und von daher würde ich dich mal bitten, dich vorzustellen. Und du weißt ja, dass du das so tun darfst, dass meine mittlerweile 11-jährige Tochter das versteht. Was würdest du sagen?
Ja, das ist nicht leicht. Mein Sohn ist mittlerweile 7 Jahre alt und ich merke tatsächlich, dass diese berufliche Auseinandersetzung mit Kommunikation nicht zwangsläufig dazu führt, die Dinge so einfach zu erklären, dass man versteht, was ich mache. Früher war es ganz einfach. Ich habe gesagt, ich bringe Menschen in die Sichtbarkeit und das war dann die Zeitung oder das war eine gedruckte Version einer Zeitung, als ich noch als Journalist gearbeitet habe. Jetzt sage ich immer noch das Gleiche, ich bringe Menschen in die Sichtbarkeit, aber es ist viel komplexer, weil es um Social Media gehen kann, es kann immer noch um Journalismus gehen, aber wir sitzen auf einer anderen Seite und versuchen, Menschen eben für den Journalismus in irgendeiner Weise bereit zu machen und ihre Stärken und ihre Geschichten. Insofern ist es nicht einfach. Ich würde versuchen zu sagen, dass wir Menschen, die hoffentlich die Welt ein kleines bisschen besser machen, tatsächlich befähigen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Deine 11 Jahre alte Tochter würde sich wahrscheinlich genauso mit Fragezeichen über dem Kopf wiederfinden wie mein 7 Jahre alter Sohn. Das ist ziemlich das Beste, wie ich unseren Berufsstand bezeichnen kann.
Das heißt, ihr legt TikTok-Kanäle an. Würde sie vielleicht sagen.
Also wir machen alles außer TikTok-Kanäle anzulegen.
Obwohl es doch das bräuchte gerade heutzutage.
To be discussed. Die Frage ist natürlich, wen du mit Kommunikation erreichen möchtest. Für die Art der Kommunikation, die unsere Auftraggebenden brauchen, in den Segmenten, in denen wir tätig sind, die sich eher auf das Thema B2B oder vielleicht eben auch eine Wahrnehmung in Richtung von InvestorInnen bewegt, braucht es zum Glück, Klammer auf, noch kein TikTok. Ich hoffe, es bleibt so.
Man kann dir auf LinkedIn folgen und dort hast du auch vor kurzem einen sehr nachdenklichen Post abgesetzt.
Ganz viele. Ich weiß gar nicht, welchen du meinst.
Ist ja auch gut, nicht nur irgendwie Happy Content zu machen, sondern schon reflektiert zu sein. Und deswegen, ohne dass wir uns jetzt super gut kennen, schätze ich dich von außen auch als nachdenklichen Menschen ein. Ich weiß nicht, ob du ein Grübler bist, aber zumindest nachdenklich scheinst du mir zu sein. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie geht's dir denn heute, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht einfach nur irgendwas rausschießen, sondern musst auch nochmal drüber nachdenken. Was würdest du mir sagen?
Ja, an sich würde ich dir sagen, gut, und ist auch so mein. Also ich habe heute gut geschlafen, ich bin heute gut aufgestanden. Mein Sohn und ich haben uns heute früh nicht gestritten, als er zur Schule gehen musste. Er war nicht zu langsam, es hat alles gut funktioniert. Insofern, das geht mir gut. Aber aus einer Makroperspektive heraus finde ich die Umstände, unter denen wir gerade das Leben erdulden müssen, nicht so super prickelnd. Wir sprechen jetzt wenige Tage nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Jeder in Deutschland hat die Ergebnisse mitbekommen. In wenigen Tagen wird in Brandenburg gewählt. Da werden wir ein ähnliches Fiasko erleben können. Und ich habe über die vergangenen Wochen sehr viel Zeit in den USA verbracht und festgestellt, wie die Dinge sich ändern können, wenn du etwas machst, was den Menschen Hoffnung gibt. Und klar, ich spreche jetzt nur für eine Seite der Medaille, nämlich diejenige, die sich von der demokratischen Politik in den USA angesprochen fühlt. Aber wenn man überlegt, dass im Juni noch die Demokraten totgesagt wurden und auch in gewisser Weise keine Chance mehr oder kaum eine Chance im US-amerikanischen Wahlkampf hatten und der zumindest jetzt offen erscheint, wir werden sehen, wie er dann am Ende endet, dann finde ich es schon auf Mast. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob wir in Deutschland verlernt haben oder vielleicht auch nie diese Fähigkeit hatten, in Visionen zu denken oder Visionen zuzulassen. Wenn wir in Deutschland über Visionen sprechen, dann kommt immer Helmut Schmidt aus dem Jenseits und sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube, dass aber genau das jetzt gerade fehlt. Wir haben eine Politik, die handwerklich, glaube ich, gar nicht mal so dramatisch schlecht agiert, wie sie immer gemacht wird. Sie bewegt nicht wenig, sie hat in dieser Legislaturperiode ziemlich viele Gesetze auf die Reise gebracht, in einer sehr komplizierten Konstellation mit erstmals 3 Parteien in der Bundesregierung. Aber wir haben ja überhaupt gar kein Gefühl, wie wir 2030, 2040, 2050 leben sollen und wohin die Reise geht. Und ob man ihn gut oder schlecht findet, aber Gerhard Schröder hat mit seiner Agenda 2010 den Menschen über seine Legislaturperiode hinaus etwas aufgezeigt. Und das schafft die aktuelle Bundesregierung nicht. Und das, was sämtliche Extremisten in diesem Land schaffen, ob sie von rechts oder links kommen, ob sie Nazis oder Sozialisten sind, die zeigen den Menschen eine Vision auf, die mich 0,0 abholt, aber
die sie verbindet.
Die sie tatsächlich verbindet. Und ich würde mir wünschen, dass unsere demokratischen Parteien einfach mal den Mut haben, ein Bild zu erzeugen, das nicht handwerklich auf jede einzelne Frage Antworten liefert, sondern einfach mal ein Bild aufzeigt, das Menschen wieder abholt. Wie wird KI unser Leben verändern? Keine Ahnung. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Werden wir mehr arbeiten oder werden wir weniger arbeiten? Keine Ahnung. Werden wir uns Eigentum noch leisten können? Keine Ahnung. Werden wir in Häusern leben? Und wenn ja, wie sollen wir diese bezahlen können? Keine Ahnung. Auf nichts bietet unsere Regierung eine Antwort. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen, die sich dann vielleicht eben tatsächlich noch viel weniger abgeholt fühlen als ich, der sich immerhin noch einen Wohlstand leisten kann, dass die dann eben zu extremen Lösungen greifen, auch wenn ich sie überhaupt nicht gutheiße und ehrlicherweise auch nicht nachvollziehen kann. Mhm. So viel Hass, also so viel Grundlage für Hass gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Und trotzdem verstehe ich aber, dass ein Kern des Problems darin liegen kann, dass die Menschen, die in diesem Land Politik machen, einfach sehr technisch kommunizieren und uns nicht mehr abholen.
Ja, vielleicht braucht es die Kommunikationsprofis, die was davon verstehen.
Ja, und aber da weißt du, das ist mit Kommunikationsprofis ist immer so eine Sache. Das sage ich tatsächlich zu jedem unserer potenziell neuen Auftraggebenden. Wir machen uns zu allem Gedanken und wir versuchen, unsere Auftraggebenden bestmöglich zu beraten. Aber um beraten zu werden, musst du Beratung wollen. Und das ist etwas, was ganz viele Leute nicht wollen, wenn sie glauben, alles zu wissen. Und so wie ich zumindest einige Akteure, AkteurInnen aus der aktuellen Bundesregierung wahrnehme, also ich bin ja nun wahrlich nicht der klügste Kopf in der Kommunikation und es sind klügere Köpfe als ich involviert. Du musst dann die Beratung auch zulassen. Und bevor es um die Kommunikation geht, musst du vielleicht auch tatsächlich dir die Frage stellen, was soll das eigentlich werden? Und da sind vielleicht auch andere Akteure oder AkteurInnen gefragt als nur die Kommunikationsleute. Ich glaube, auch die werden nicht unbedingt gehört.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Tatsächlich sprechen wir noch viel zu wenig über mentale Belastungen, über Depressionen, über Mental Load, Burnout. Das sind Themen, die immer mal wieder so hochkommen in den Medien, aber sprechen wir schon wirklich darüber? Trauen wir uns wirklich auch hier Hilfe in Anspruch zu nehmen? Ich glaube, als Arbeitgeber ist es eine gute Idee, ein Angebot zu machen und OpenUp kann also hier ins Spiel kommen als Angebot. Mit einer Plattform, auf der es nützliche Informationen gibt für die Mitarbeitenden rund um das Thema mentales Wohlbefinden und auch mit der Möglichkeit, dass die Mitarbeitenden sich Kurse buchen, also 1:1 Sessions mit PsychologInnen, die das in mehr als 30 Sprachen tatsächlich anbieten. Ich habe es selbst kennengelernt, habe über Stress und Fokus gesprochen mit einer Psychologin. Mir hat es sehr gut gefallen. Schaut euch das gern mal an, probiert das aus. Ich packe euch den Link in die Shownotes.
Werbung Ende.
Aber du beschäftigst dich eben hauptberuflich sozusagen mit Kommunikation und da schon seit einer ganzen Weile. Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir tatsächlich darüber im ersten Gespräch schon gesprochen haben. Jetzt gerade im Sommerurlaub hatte ich so ein Erweckungserlebnis. Wir waren in einem Zimmer Und das hatte eine mechanische Schreibmaschine. Also wir haben in so einem Hotelzimmer eine Nacht verbracht und da gab es eine mechanische Schreibmaschine und mein 7 Jahre alter Sohn hat die Frage gestellt, was ist das? Und als ich 7 Jahre alt war, habe ich von meiner Mutter zum Geburtstag eine Schreibmaschine bekommen, genau so eine mechanische Schreibmaschine. Und so bin ich in gewisser Weise zur Kommunikation gekommen, weil ich damals anfing, irgendetwas rauf zu hämmern, muss ja ehrlicherweise sagen, du musstest ja mit all deiner Kraft auf diese Tasten hauen und habe dann angefangen, irgendwelche Geschichten zu schreiben, später Zeitungen zu veröffentlichen und das war letztendlich der Weg, wie ich Kommunikation oder Geschichten erzählen, man würde wahrscheinlich auch Storytelling heute sagen, für mich entdeckt habe und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe darüber angefangen, mehr zu lesen, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Dinge erklärt werden müssen, damit sie verstanden werden, wie komplex Dinge sein müssen, vielleicht auch, um nicht von allen verstanden zu werden, was ja auch eine strategische Entscheidung ist und irgendwann selbst den Weg in den Journalismus gefunden, den Weg aus dem Journalismus in die Unternehmenskommunikation, PR und Kommunikation herausgefunden und da bin ich nun seit mittlerweile auch schon gut 25 Jahren oder knapp 25 Jahren, ja, in aller Kürze.
Für die, die Hyper auch noch nicht kennen. Vielleicht kannst du das auch nochmal vorstellen. Ihr seid ja keine gewöhnliche Agentur.
Nee, wir sind wirklich keine gewöhnliche Agentur, weil ich ja auch den Begriff der Agentur eigentlich gerne ablehne. Wir aber keinen besseren Begriff für uns finden. Insofern, wir sind sowas wie ein Hybrid einer Agentur und einer Beratung. Wir versuchen, Unternehmen und die Menschen, die diese Unternehmen gegründet haben, führen, gestalten, in die Sichtbarkeit zu bringen. Und meistens sind es Unternehmen, die irgendetwas mit der Digitalisierung zu tun haben, die entweder die Digitalisierung dafür nutzen, etwas in unserer Gesellschaft zu verändern und hoffentlich zu verbessern, oder aber Unternehmen, die sich durch die Digitalisierung gezwungen sehen, aus sich heraus zu verändern und anzupassen und denen wir letztendlich dann durch Kommunikationsberatung und die entsprechende Umsetzung ebenfalls behelfen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wir haben, was unsere Philosophie angeht, eine Hypothese, nämlich digitale Produkte sind schwer zu visualisieren, weil Software in Einsen und Nullen stattfindet und das jetzt niemanden wirklich visuell so richtig abholt und meistens ja auch Unternehmen noch sehr frühphasig unterwegs sind. Das heißt, sie sprechen immer von einer Welt, die irgendwann mal eintreten wird und somit eine, wir haben gerade schon darüber gesprochen, eine Vision in der Kommunikation umso wichtiger ist. Und das führt letztlich dazu, dass du Menschen brauchst, um diese Bilder erzeugen zu können, die von ihrer Vision berichten und ihre Vision in die Welt bringen. Und deswegen arbeiten wir, wie wir sagen, personenzentriert. Das heißt, es sind fast immer Menschenzentrum der Kommunikation, die wir anstreben, um anschlussfähig zu sein, um auch Dinge visualisieren zu können, die das Produkt gar nicht abbilden kann.
Wie viele seid ihr jetzt und wie arbeitet ihr zusammen und von wo aus?
Wir sind 13 Personen, mit mir inklusive. Wir sind 3 Personen in Berlin und der Rest ist quer über Deutschland und Europa verteilt. Wir haben Leute in Hamburg, wir haben Leute in München und dazwischen auch. Und 3 Personen arbeiten jeweils aus Schweden, Dänemark und Portugal. Und wir arbeiten, also wie wir arbeiten, ich würde sagen, wir arbeiten gut, weil wir uns alle auf die Fahnen geschrieben haben, gerne gut zusammenarbeiten zu wollen. Und ich glaube, das ist das mit Abstand Wichtigste, weil klar kannst du über Tools und Prozesse und Ähnliches sprechen. Für uns ist es im Hiring-Prozess total wichtig, klar zu machen, es gibt gewisse Dinge, die wir als Arbeitgeber oder als Ort für Arbeit nicht leisten können. Wenn du mit deinen KollegInnen nach Arbeitsende um die Häuser ziehen willst und irgendwie noch ein paar Getränke zu dir einnehmen möchtest, da wirst du hier nicht glücklich werden. Und das muss man in aller Klarheit so sagen. Gibt es Freundschaften bei Hyper? Trotzdem, ja, ich würde vielleicht sogar sagen deswegen, weil die Art der Kommunikation eine etwas andere ist. Wir sind losgelöst von gemeinsamen Erlebnissen und stärker geprägt durch Unterhaltungen. Und diese Unterhaltungen können auch durchaus tiefgreifend sein und auch die emotionale Ebene berücksichtigen. Aber es braucht einfach eine andere Form von Arbeiten. Und Menschen muss bewusst sein, dass wenn sie hierher kommen, sie sehr proaktiv sein müssen. Und wir, ob ich das nun selber gefördert habe oder nicht, ich würde behaupten nicht. Wir haben vor ein paar Monaten mittlerweile mal geschaut, was eigentlich wichtig ist, damit wir unsere Arbeit gut leisten können, und 6 Verhaltensweisen aufgeschrieben und festgestellt, dass eine Verhaltensweise fehlt, und die lautet Teamwork, weil Teamwork bei uns so selbstverständlich und automatisch gelebt wird, wie ich es tatsächlich jenseits von meiner eigenen Unternehmung habe und noch nie erlebt habe. Ich bin der Meinung, ich habe es nicht aktiv gefördert, sondern die Leute, die bei Hyper arbeiten, haben einfach diese Integrität, die dazu geführt hat, dass sie sich gerne helfen und wir aber auch tatsächlich Teamwork honorieren. Also du kannst ganz tolle Ergebnisse liefern, aber du wirst als Einzelgänger hier nicht glücklich werden. Es gibt so viele Touchpoints innerhalb des Teams und so viele Touchpoints, die auch ein gemeinsames Arbeiten ermöglichen sollen, ohne dass du in Teams arbeitest, was auch in Agenturen ja durchaus üblich ist. Mhm. Bei uns nicht. Es gibt halt ein Gesicht zu unseren Auftraggebenden, und das ist die Person, die die Kommunikationsstrategie entwickelt, das ist die Person, die Kommunikationsstrategie umsetzt, das ist die Person, die Texte schreibt. Und es gibt halt nicht diese, es gibt nicht den Text, es gibt nicht den Berater, den Key Account Manager, den you name it. All diese Rollen gibt es bei uns nicht, sondern
bei euch gibt es Attention Officers.
Bei uns gibt es alles, was wir tun, dient ja letztendlich der Wahrnehmung unserer Auftraggebenden. Deswegen trägt jede Person bei uns Attention in ihren jeweiligen Titeln. Und das ist gewollt so, ja.
Da denke ich natürlich an das alte AIDA-Modell mit der Attention. Und dann geht es doch aber noch weiter. Seid ihr dann auch noch weiter beim I und beim D und beim A?
Ja, es gibt ja so viele Kommunikationsmodelle. Und wir haben mit dem neues Modell gearbeitet. Wir arbeiten mit der klassischen SWOT-Analyse und sicherlich auch bisweilen mit dem AIDA-Modell. Tatsächlich ist für mich eins zentral, dass wenn wir ein Mandat annehmen, unser Ziel unternehmerischer Mehrwert ist. Und welches Modell du dafür anwendest, ist mir ehrlich gesagt total egal. Nur unsere Auftraggebenden müssen den Effekt unserer Arbeit sehen, spüren und letztlich auch in den Geschäftsbüchern vorfinden. Das, was wir nicht wollen, ist Kommunikation um der Kommunikation willen, und wir sind auch nicht diejenigen, die mit irgendwelchen Reportings ankommen und versuchen, unsere Arbeit durch irgendwelche Medienäquivalenzwerte zu rechtfertigen. Dafür stellen wir in jedem Touchpoint die Frage: Es gab eine Veröffentlichung, wie war der unmittelbare Effekt für dich? Hattest du mehr Gespräche, hattest du bessere Gespräche, von wem wurdest du angesprochen? Und so versuchen wir eben qualitativ herauszufinden, ob unsere Arbeit was bringt und im besten Fall was.
Ich habe dir im letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, erzählt von meiner kurzen Online-PR-Zeit bei Scholz & Friends, war das. Und da haben wir unter anderem für Dyson arbeiten dürfen. Cooler Kunde. Der Sir Dyson, einer der größten Erfinder irgendwie in Europa, der hat ja diesen Staubsauger unter anderem erfunden und noch ein paar andere Sachen, viele Patente. Und ich erinnere mich, dass Stories inszeniert wurden, und er wurde auch nach Hamburg geholt. Es wurden ganz viele Promis geholt, ein Event wurde veranstaltet in der Hafen City, weiß ich noch, ein Riesen- und Brimborium, um ihn dann wiederum in die News zu bringen. Und mich würde mal interessieren, inwieweit ihr überhaupt auch Stories inszeniert, kreiert. Denn einfach nur zu sagen, die Arbeiten an einem Staubsauger reicht ja nicht unbedingt für eine
Story. Absolut, total. Wir würden wahrscheinlich anders vorgehen, als es Scholz & Friends damals gemacht hat. Der große Unterschied ist aber, du hast gerade schon gesagt, Dyson ist ein Erfinder gewesen, der ja tatsächlich sehr viele physische Produkte geschaffen hat. Viele davon haben wir auch tatsächlich zu Hause, ob es der Staubsauger ist oder diese wunderbaren Türme, die mittlerweile auch aus sich heraus kalte Luft erzeugen können, ohne die ich im Sommer nicht mehr leben kann. Sie haben jetzt sogar Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Meine Frau hat einen Föhn von Dyson. Insofern, also Dyson.
Es sieht auch gut aus, ne? Es ist gut designt.
Total. Und sie schaffen es auch, Produkte auf den Markt zu bringen, bei denen man sich nicht zwangsläufig die Frage stellt, warum sollte ich, also fairerweise bei den Kopfhörern bin ich hin und her gerissen, warum ich Kopfhörer von Dyson brauche, aber der Föhn ist für mich total logisch als Produkterweiterung zum Staubsauger, weil beides eben sich mit Luft beschäftigt. Ihr habt Storymaking betrieben, indem ihr den Herrn Dyson nach Hamburg geholt habt. Wir würden wahrscheinlich nicht für Dyson arbeiten, sondern für jemanden, der vielleicht die Software kreiert hat, die auf einem Dyson läuft, als Betriebssystem. Zumindest, also die KollegInnen von Dyson dürfen sich gerne bei mir melden, und wir schauen mal, wie wir
gut zusammen. Ich frage, was euer Anspruch ist, für wen ihr arbeiten wollt.
Arbeiten können, ja. Also bei uns landen am Ende mehr Software- Unternehmen als Hardware-Unternehmen. Wir würden tatsächlich trotzdem mit Herrn Dyson sehr ausführlich darüber reden, wie er eigentlich dazu gekommen ist, Erfinder zu werden. Weil ich überzeugt davon bin, dass Unternehmen in ihrem Herzschlag, in ihrer DNA, in ihrer Kultur von einigen Menschen abhängig sind, die diese Unternehmen mehr prägen als alle anderen. Und das sind entweder die Personen, die das Unternehmen gegründet haben oder die es führen. Und deswegen ist es für uns einfach extrem wichtig zu verstehen, warum tickt ein Unternehmen, wie es tickt, weil du dann eben auch relativ gut herausfinden kannst, wohin sich ein Unternehmen entwickeln könnte in die Zukunft. Und aus diesen Betrachtungen lernen wir sehr viel über die Philosophie von Menschen, auch die Weltanschauung von Menschen. Und das, was wir versuchen würden zu machen, ist letztendlich mit Herrn Dyson gewisse Thesen zu entwickeln, für die er wirklich steht und die ihm wichtig sind und die aber positiv auch auf das Unternehmen und auf die Unternehmenswerte einzahlen können. Und die würden wir dann entsprechend versuchen, in die Welt zu bringen als anschlussfähige Thesen oder aber auch als Thesen, die vielleicht negative oder zumindest streitbare Resonanz erzeugen, weil ja Resonanz auch, also weil eine Diskussion wichtig ist, damit auch Innovation entstehen kann. Und es muss nicht immer nur die Zustimmung erfolgen. Es kann ja auch sein, dass du eine bewusste Ablehnung herbeiführen möchtest, um einfach bestimmte Zielgruppen erreichen zu können. Mhm. Und das, was ihr gemacht habt, ist insofern total nachvollziehbar, weil ihr mit Bildern arbeiten konntet. Die meisten unserer Auftraggebenden können diese Bilder nicht liefern, einfach per Default, weil die Produkte das nicht hergeben. Und deswegen versuchen wir das eben inhaltlich entsprechend zu kompensieren.
Erzähl uns doch mal von einer Story, die ihr ermöglicht habt oder die ihr mit einem Kunden zusammen auf den Weg gebracht habt, ja, die gut funktioniert hat.
Du hattest im Vorgespräch mir eine Hausaufgabe gegeben, beziehungsweise so ein paar Schwerpunkte gegeben. Einer davon war die Frage nach der Authentizität im Jahr 2024. Ich möchte einmal ganz kurz vorweggreifen. Für mich zeichnet sich Authentizität dadurch aus, dass du nicht zwangsläufig privat wirst, aber dass man die Persönlichkeit von Menschen und von Unternehmen sauber ausarbeitet und eben versteht, woher sie kommen, wohin sie wollen und das auch begreiflich macht, auch den Personen gegenüber begreiflich macht. Oftmals verstehen die ihr eigenes Handeln nicht, beziehungsweise haben das nicht mehr ganz klar vor Augen. Und dann ist der zweite Punkt, der für Authentizität extrem wichtig ist, die Konsistenz. Konsistenz dahingehend, dass du nicht Wasser predigst und Wein trinkst. Also wenn du über Nachhaltigkeit sprichst und demnächst wieder in deinen nicht klimaneutralen Privatflieger steigst.
Und den Privatjet auf Sylt landen.
Genau, und fünfmal die Woche dann Berlin-Sylt machst oder vielleicht noch mehr CO2 kompensierst, dann ist das nicht nur nicht nachhaltig, es ist halt nicht konsistent. Die andere Medaille der Konsistenz ist, dass wir nicht in Kampagnen denken und somit noch nicht mal in einzelne Geschichten denken. Deswegen ist es für mich sehr schwer, diese Frage zu beantworten, welche Geschichte haben wir ermöglicht. Wir schaffen eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung basiert eben nicht auf einer Geschichte, sondern auf möglichst vielen Geschichten in einer kurzen Zeitspanne, die dafür sorgen, dass eine bestimmte Wahrnehmung erzeugt wird. Um dir ein konkretes Beispiel zu geben, das dir auch nicht komplett fremd ist, wir arbeiten seit Gründung mit Better Ventures und du hast Tina Dreimann kennengelernt.
Liebe Grüße.
Genau, Tina war bei dir als Gästin im Podcast, sie war aber auch mal als Hostin im Podcast, um dich zu interviewen.
Ich glaube, es war auch das einzige Mal.
So, und Tina war, ich bin, also weiß Gott, kein medienscheuer Mensch, als wir die Arbeit mit ihr aufgenommen haben, aber sie war für die Allgemeinheit komplett unbekannt, obwohl sie eine Person ist mit ganz vielen Facetten, sehr vielen professionellen, persönlichen Erfahrungen und auch der Welt unfassbar viel zu geben hat, unabhängig von uns. Unser Auftrag bestand es aber darin, die Wahrnehmung dafür zu schaffen, warum Tina das tut und was sie mit Better Ventures erreichen möchte, nämlich dass sie ein nachhaltiges Investitionsvehikel schaffen möchte, nachhaltig sowohl im ökologischen wie auch im ökonomischen Sinne. Das heißt, sie investieren in Startups, die die Welt tatsächlich verbessern wollen nach ESG-Kriterien und die auch Business Angels die Möglichkeit geben sollen, Profit daraus zu schöpfen, in eine bessere Welt zu investieren. Und das macht Tina und das machen ihre KollegInnen sehr, sehr erfolgreich. Wir haben aber mit ihr daran gearbeitet, diese Vision zu verbalisieren und vor allem sie letztendlich dahin zu bringen, aus sich heraus das zum Ausdruck bringen zu können, was ihr wirklich wichtig ist. Und das heißt, wir haben keine Geschichte geschaffen, die nicht da war, sondern wir haben mit Tina so lange und so viel über die Dinge gesprochen, bis sie und wir auf Gold gestoßen sind und verstanden haben, das ist eine Geschichte, die sie wirklich fühlt und die total wichtig ist für die unternehmerische Positionierung von ihr als Mensch und von Better Ventures als Vehikel. Und wenn wir diese Geschichten finden und feststellen, dass sie auf die unternehmerischen Ziele einzahlen, dann versuchen wir, sie sichtbar zu machen.
Und dann arbeitet ihr mit Medien zusammen, klassischerweise schon noch?
Genau.
Ruft die an und sagt, was haltet ihr eigentlich von dieser Geschichte?
Genau, zum Teil rufen wir an, zum Teil schreiben wir E-Mails, wie in deinem Fall, oder schreiben die auf LinkedIn, oder wir treffen uns vielleicht auch auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und manchmal rufen wir nicht an und schreiben keine E-Mails, sondern verstehen eben auch, dass es sowas wie Social Media gibt und glauben, dass es sinnvoll ist, an der Stelle tätig zu werden, ob es nun LinkedIn ist oder andere Vehikel. Und manchmal produzieren wir auch eigene Podcasts, weil wir glauben, dass das nochmal sinnvoller ist, um bestimmte Facetten sichtbar zu machen. Wir versuchen, an der Stelle holistisch zu sein und nicht zu sagen, wir sind eine LinkedIn-Agentur oder wir sind eine klassische PR-Agentur. Wir sind ein Kommunikationsdienstleister, der versucht, die bestmögliche Antwort für die Fragen unserer Auftraggebenden zu finden. Mhm.
Geht es dabei auch um die Kommunikation nach innen bei den Unternehmen?
Ich glaube, diese Frage hat tatsächlich dann auch wieder sehr viel mit New Work zu tun, weil wir uns dann eben doch über die letzten 3, 4, 5 Jahre zunehmend zumindest in eine hybride Art und Weise entwickelt haben als Welt. Und Menschen arbeiten nicht nur hier bei uns bei Hyper, nicht mehr für gewöhnlich an einem Ort, sondern an ganz vielen Orten und vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und deswegen ist die Kommunikation nach innen enorm wichtig geworden, weil früher, zumindest in kleinen und mittleren Unternehmen, gab es den Flurfunk und heute musst du die Antwort finden, wie sieht dieser Flurfunk eigentlich aus, wenn es keinen Flur mehr gibt oder wenn niemand sich auf diesem Flur befindet. Und insofern ist die interne Kommunikation zunehmend wichtig und wir versuchen natürlich dann auch unsere Auftraggebenden dahingehend zu beraten. Hm.
Du bist ja ein Sportfan, auch ein Fußballfan. Und hast auch mal gesagt, das Team besteht aus den Besten ihres Fachs. Also über Hyper hast du das gesagt. Das ist der Anspruch, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Und da denkst du natürlich an den FC Bayern München, über den man jetzt denken kann, was man will, die aber ihre Ambitionen haben. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ja. Über Ambitionen und New Work. Und die Frage, ob das ein Widerspruch ist oder ob das deckungsgleich ist.
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir über das sprechen, was New Work eigentlich sein soll, dann ist es deckungsgleich. Und wenn wir über das sprechen, was in vielen Bildern als New Work in den letzten Jahren verkauft wurde, dann ist es ein krasser Widerspruch. Ich habe mich jetzt nicht wirklich ultimativ mit der Lehre von Fridtjof Bergmann auseinandergesetzt. Ich glaube, da gibt es andere Menschen, die deutlich mehr als Expertinnen dafür taugen. Für mich bedeutet New Work, das zu finden, was man wirklich gerne tut und dann dazu befähigt werden, es so zu machen, dass man wirksam wird. Und das kann bedeuten, dass der Arbeitsort flexibel ist, das kann bedeuten, dass die Arbeitszeit flexibel ist, das kann bedeuten, dass die Prozesse nicht unbedingt demokratischer werden, aber flacher, dass man also auf vielen Ebenen die Möglichkeit hat, als Individuum aktiv zu werden, gewertschätzt wird, Leistung anerkannt wird und Leistung auch nicht verhindert wird. Und wenn all das zusammenkommt, dann glaube ich, entsteht eine natürliche Ambition, weil alle Parameter aus dem Weg gebracht wurden, die Leistung verhindern, die schlechte Leistung verhindern. Und wenn du dann ohnehin so großen Rückenwind hast, dass du gute Leistungen vollbringen kannst, dann und sie dann eben auch an vielen Stellen glückt, ich glaube, dann wächst auch der Hunger in einer entsprechenden Kultur, eine noch bessere Leistung zu verbringen. Das führt aber nicht automatisch, dass du mehr arbeitest, dass du in dem Sinne härter arbeitest, als dass du ausbrennst. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Kommunikationsgewerke wie uns, die an sich so wenig arbeiten. Es gibt bei uns keine Nachtschichten, es gibt bei uns keine Wochenendschichten. Und mir ist es auch wichtig, weil ich das selber nicht möchte. Ich möchte viel Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte viel mit meiner Familie reisen und das kann ich nur leisten, wenn ich das auch meinen KollegInnen entsprechend ermögliche. Das bedeutet aber für mich, dass die Zeit, in der ich arbeite, dann auch sämtliche Prozesse verhindern muss, dass ich als Arbeitgeber sämtliche Prozesse verhindern muss, die uns in unserer Produktivität hindert. Deswegen, ich glaube nicht daran, dass man umfangreiche Reportings liefern muss, weil wenn wir gute Arbeit leisten, dann spürst du sie. Ich glaube nicht daran, dass ein Pitch ein sinnvolles Instrument ist, weil er etwas abbildet, was dann eh in der Realität immer anders ausschaut, inklusive der Teams, die dafür antreten. Das sind teilweise Pitch-Teams, die noch nicht mehr festangestellte Mitarbeitende sind in einem Kommunikationsgewerk. Die
performen halt.
Ja, die halt letztendlich in künstlichen Szenarien performen müssen. Deswegen, wenn du ein Szenario schaffst, in denen Menschen das tun können, was sie eigentlich wirklich gerne tun, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie wahnsinnig gerne ambitioniert arbeiten und wahrscheinlich auch ihre eigene Ambition vielleicht sogar über die des Arbeitgebers stellen.
Nun ist es aber so, dass die Ambitionsniveaus, sagen wir mal, unterschiedlich sind bei den Menschen.
Ja.
Der eine ist super ehrgeizig und beschäftigt sich noch in seiner Freizeit damit, der nervt vielleicht schon alle anderen. Hast du das schon über KI gelesen und die Story? Und der könnte Tag und Nacht auf Slack, das nutzt er ja auch, die anderen damit versorgen mit Informationen. Der nächste ist vielleicht auch in einer anderen Lebensphase, hat vielleicht auch Kids, so wie wir, und sagt, Leute, ich bin jetzt gerade mal wirklich nicht im Arbeitsmodus und der nächste startet vielleicht gerade durch. Also die Menschen sind sehr unterschiedlich und das hat nicht nur mit Lebensphasen zu tun, sondern das hat eben auch damit zu tun, wie viele Ambitionen man hat. Also will man wirklich der FC Bayern München sein, wo es nie genug ist, ja, wo man sich vielleicht auch reiben muss, wo man vielleicht auch eine gewisse Spannungskultur braucht. Die gibt es beim FC Bayern nun mal, das ist kein schönes Wetter. Ich hatte heute Morgen auf dem Weg in der Bahn den OMR-Podcast mit Dirk Nowitzki gehört, der dann auch erzählte, wie Steve Nash, der Point Guard, sein Freund gehen musste, weil einfach Mark Cuban, der Besitzer, gesagt hat, das wird nichts mehr, das reicht nicht in der Leistung. Also knallhart entschieden im Sinne des Vereins. Das heißt, man muss auch mal unbequem sein. Und wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um? Erfolgreich zu sein, trotzdem aber auch flexibel, sich auf die unterschiedlichen Menschen einzustellen.
Ich glaube, dass es da keinen Widerspruch gibt, das gerade trotzdem gesagt. Deswegen, ich glaube, es braucht nicht das trotzdem. Ich glaube, es braucht tatsächlich genau dieses Verständnis für den Menschen, damit sie erfolgreich arbeiten können. Wir sind 13 Personen und wir sind 13 extrem unterschiedliche Menschen und haben trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kultur, die uns zusammenführt und zusammenhält. Auf Basis dessen, dass jeder Mensch hier so sein darf, wie er ist, weil das, was uns eint, unsere Werte sind. Du hast es auch als Ambition betitelt und das ist definitiv das, was uns verbindet. Das heißt, wenn du zur Hyper kommst und dir 250 Dinge wichtiger sind als Arbeit, also ich würde gerne sagen, dann wirst du hier nicht glücklich, aber du wirst hier nicht ankommen. Du wirst unseren Recruiting-Prozess nicht erfolgreich durchlaufen. Das, was wir machen, handwerklich, da bin ich überzeugt davon, das kann man lernen. Wir haben genug Quereinsteiger und Seiteneinsteiger, die vorher noch nie PR und Kommunikation gemacht haben, ob sie aus dem Journalismus kommen oder aus dem Marketing, die brauchen ihre 3-4 Monate, bis sie die Tools verstanden haben, bis sie unsere Philosophie vollends verstanden haben. Dann braucht es sicherlich noch vielleicht ein Jahr, bis sie das wirklich richtig gut anwenden können, aber die kommen hier an. Du kannst aber auch mit 20 Jahren PR-Erfahrung zu uns kommen und total unglücklich sein, wenn die Kultur einfach nicht zu dem passt, was du dir als Mensch vorstellst. Und das heißt nicht, dass das schlechte Menschen sind. Sie passen einfach nur nicht zu dem, wie wir ticken. Mhm. Und deswegen, du kannst wie ein Tobias nach Dänemark ziehen und 2 kleine Kinder haben, oder jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so kleine Kinder haben, mit denen du jeden Mittwoch in den Wald gehst und viel Zeit verbringst und genau deswegen in der restlichen Zeit extrem ambitioniert arbeiten, weil du weißt, ich habe nicht jeden Tag 10-11 Stunden, die er vielleicht als Anfang 20-Jähriger hatte, als er ins Berufsleben einstieg, sondern er möchte seine Zeit so effizient gestalten, damit er guten Gewissens auch die Zeit mit seinen Kindern verbringen und genießen kann. Und so geht es mir auch. Und dann gibt es Leute wie beispielsweise Max, der Stand jetzt keine Kinder hat und der vielleicht mehr Zeit hat, dem aber Sport extrem wichtig ist. Und der steht dann mittags auf und geht ins Fitnessstudio. Du siehst, es geht mir, also ich gehe nicht nur ins Fitnessstudio.
Wir haben 35 Grad heute.
Es geht mir aber auch echt schwer über die Lippen. Das Fitnessstudio und ich sind tatsächlich zwei Konstrukte, die nicht füreinander geschaffen wurden. Und mein Kollege Max, der geht ins Fitnessstudio, der gibt dann da Gas und hat dann daraus sehr viel Energie für den Nachmittag oder zieht daraus sehr viel Energie für den Nachmittag, um weiter erfolgreich arbeiten zu können. Und
das glaube ich dir sofort. Also die Menschen sind unterschiedlich und genau. Ihr stellt euch aufeinander ein. Aber ich wollte auch nochmal auf diese Ambition hinaus und auf die unterschiedlichen Gefühle für Ehrgeiz vielleicht.
Ja, genau. Und ich glaube aber, wenn Ambition ein Wert ist oder wenn Ambition etwas ist, was als Wert definiert wird, der extrem wichtig ist für die Kultur eines jeweiligen Unternehmens, dann heißt es auch, dass Menschen mit einem anderen Ambitionslevel in dieser Kultur nicht glücklich werden. Und das muss man einfach ganz klar so sagen, wenn du hierher kommst, um zu jeder Zeitpunkt eine ruhige Kugel zu schieben. Und es gibt ja diese Diskussion um New Work, ob das bedeutet, ich glaube, ich habe 2020 einen Gastbeitrag für die W&V schreiben dürfen. New Work heißt nicht No Work. Dann sind wir einfach die falsche Umgebung, sowohl räumlich wie auch im Virtuellen für dich, wenn es um Arbeit geht.
Ja. In der Agenturwelt, auch in der alten Agenturwelt, wurde ja gerne viel gearbeitet. Mhm. Der Amir Kassai hat darüber auch ein Buch geschrieben, über seine Biografie. Durfte ihn ja hier auch interviewen und ihr beide kennt euch ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und der war immer extrem ehrgeizig und auch extrem unbequem und nicht zu, und schwer zufriedenzustellen. Mhm. Aber weil es eben auch um die Sache ging. Mhm. Aber diese Konflikte, die damit auch einhergegangen sind, die waren jetzt nicht sehr New Workig, ne? Sondern die waren schon auch, da flogen auch die Fetzen. Kann ich mir das bei euch auch vorstellen, dass da auch mal die Fetzen fliegen?
Ich glaube tatsächlich, so wie du Amir gerade beschrieben hast, trifft das auf fast jeden Unternehmertypus zu. Ich glaube, dass sie alle mit einer wahrscheinlich großen Ambition antreten, wenn es um die Diskussion dieser Ambitionen sind, sehr schwer zu befriedigen sind und auch gerne diskutieren. Bei uns fliegen die Fetzen ganz sicher nicht so, wie sie bei Amir geflogen sind. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Kultur und auch Wertschätzung für den einzelnen Menschen. Ich glaube aber auch, die Systeme, in denen Amir gearbeitet hat in der Vergangenheit, die waren nie darauf ausgerichtet, den Einzelnen über das Ergebnis zu stellen. Und das ist bei uns definitiv der Fall. Ich gehe davon aus, dass wenn du den Einzelnen würdigst und respektierst und ihm auch alle Möglichkeiten gibst, erfolgreich arbeiten zu können, dann wird diese Person erfolgreich arbeiten, weil ich ja weiß, dass sie die gleichen Ambitionen oder vergleichbar ähnliche Ambitionen mitbringt wie ich. Einfach aufgrund unseres Recruiting-Prozesses und aufgrund vieler Gespräche, die wir miteinander führen, bevor wir uns gegenseitig füreinander entscheiden. Das heißt, die Leute wissen, worauf sie sich einstellen. Und dann gibt es sicherlich auch Menschen, die vielleicht ihre Prioritäten im Laufe der Zeit ändern und dann vielleicht auch von mir zu hören bekommen, du, pass auf, das reicht hier nicht. Und das muss ich.
Gab auch schon, dass jemand dann gehen musste.
Klar. Und das wird.
Also, finde ich auch mal gut, dass man auch mal darüber redet.
Klar, und ich möchte hier auch keine Luftschlösser bauen. Das wird sicherlich auch in Zukunft geben, weil sich die Prioritäten im Laufe eines Lebens verschieben. Leute gehen, weil sie sich hier nicht mehr ganz so wohl fühlen, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Leute müssen vielleicht auch gehen, weil sie vielleicht auch nicht die Leistung erbringen, die unsere Auftraggebenden in den jeweiligen Momenten benötigen oder vielleicht auch nicht das
liefern. Wie schwer fällt dir das dann, mit ihnen zu sprechen?
Es fällt mir total schwer. Also ich bin ja am Ende ein Mensch und möchte niemanden unglücklich machen. Ich bin aber jemand, der am Ende als Unternehmer die Verantwortung für mehr als eine Person trägt und muss sicherstellen, dass all die anderen Individuen eben auch sicher sind.
Ihr seid auch kein Verein, ne?
Ja, und auch in einem Verein wie dem FC Bayern, um nochmal diese Referenz zu schaffen, gibt es Menschen, die am Ende einer Saison den Verein verlassen müssen, weil sie vielleicht nicht mehr die gleiche Leistung bringen können, wie das noch vor 3, 5 oder 10 Jahren der Fall gewesen ist. Und das ist für alle Beteiligten schmerzhaft. Und ich glaube, es gibt trotzdem Mittel und Wege, das so stattfinden zu lassen, dass man sich hinterher gerne in die Augen schaut und wenn man sich wieder trifft, auch ein gutes Gespräch miteinander führen kann. Ob das Amir immer so gelungen ist, to be discussed, ich glaube, er würde heute wahrscheinlich einiges anders machen. Ganz sicher ist aber auf die Leistung, die seine Teams und er gebracht haben, zu Recht stolz, weil er immer den Anspruch hatte, für seine Auftraggebenden das Maximum rauszuholen. Und das ist genau das, wo er mich auch total abholt.
Genau, dieser Ehrgeiz, das finde ich ja auch das Faszinierende und das, was im Sport ja auch so toll ist. Ja. Ne? Wir haben jetzt Olympia gesehen, ja. Wir haben die Fußball-EM gesehen. Ja. Also die sind mit Leidenschaft dabei, die kämpfen für etwas, die träumen von etwas. Das sind ja tolle Dinge.
Genau, aber gerade wenn wir über Olympia sprechen, ein wesentlicher Gedanke von Olympia ist ja Fairness. Und ich glaube, dass du gute Leistung bringen kannst, ohne dass du anderen Menschen auf die Füße trittst. Und das beginnt in erster Linie bei deinen KollegInnen. Ich glaube nicht, dass du Menschen dazu bringen musst, dass sie 100 Stunden oder 70 Stunden plus arbeiten muss, um gute Leistung zu bringen, wenn du dir die Frage stellst, was eigentlich gute Leistung bedeutet bei uns im Sinne unserer Auftraggebenden. Und wir uns die Frage stellen müssen, oder ich als Unternehmer mir die Frage stellen muss, welche Prozesse, welches Ökosystem muss ich bauen, damit Menschen mit einem möglichst geringen Kräfte- und Mitteleinsatz die maximale Leistung abliefern können. Und ich bin jemand, der sagt, wenn du viel arbeitest, dann machst du etwas falsch. Und dann lass uns mal schauen, wie wir es schaffen können, in einer möglichst kurzen Zeit die maximale Leistung zu bringen. Und dann kannst du die restliche Zeit dazu nutzen, an deiner Weiterentwicklung zu arbeiten, weil davon profitieren unsere Auftraggebenden wiederum am meisten.
Ich habe auch einen befreundeten Unternehmer, der immer gestresst ist. Ich mache mir immer schon Gedanken und sorge mich, dass er nicht irgendwann mal umkippt, weil er immer überarbeitet ist. Er hat also eine Firma. Und ich denke mir auch so, das kann ja nicht der Normalzustand sein. Ne? Das kann immer mal sein, dass projektbezogen viel los ist, aber eigentlich muss man es dann anders organisieren. Was würdest du denn sagen, was macht dich heute produktiver als zu der Zeit, als du Hyper gegründet hast?
In erster Linie meine KollegInnen. Also ich habe halt das große Glück, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in vielen, ganz vielen Bereichen besser sind als ich. Und das hilft mir auch an bestimmten Punkten meine Klappe zu halten, weil ich weiß, dass ich nicht die bestmögliche Antwort geben kann. Und wenn ich glaube, das doch tun zu können, dann bin ich Teil der Unterhaltung. Ansonsten bin ich selbstbewusst genug, um zu wissen, dass meine Rolle im Team nicht als Stärke verstanden wird, wenn ich mich in irgendetwas einmische, ohne dass ich in irgendeiner Weise die inhaltliche Legitimation dafür habe. Dann gibt es den neuen Faktor KI, der auch sicherlich eine Rolle spielt und mit der richtigen Anwendung dafür sorgt, dass wir in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielen können. Und dann gibt es mein familiäres Setup, das mir hilft, nicht den Kopf zu verlieren und die Prioritäten richtig zu halten und vor allem auch so, wie ich lebe, den Wunsch zu verspüren, möglichst viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu können. Was mir dann auch letztendlich die Denkweise abverlangt, immer wieder unsere Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren und sicherzustellen, dass wir in möglichst kurzer Zeit möglichst viel schaffen, damit wir so viel wie möglich mit unseren Familien und für unsere Familien leben können.
Auf eurer Website ist auch von eurer Mission zu lesen und euren Werten. Du hast ganz am Anfang auch von einer Vision gesprochen. Wie sieht denn deine und eure Vision aus?
Wir möchten Menschen, die die Welt verbessern wollen, mehr Sichtbarkeit geben, in aller Kürze. Und das muss nicht zwangsläufig immer eine NGO sein oder eine Non-Profit-Organisation oder Vereine, sondern ich bin überzeugt davon, dass Menschen, die unternehmerisch tätig werden, in erster Linie versuchen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und wir arbeiten mit ihnen, das auszuarbeiten und das dann auch sichtbar und greifbar zu machen. Und wenn wir sehen, dass das nicht vorhanden ist, also dass die Unternehmung vielleicht wirtschaftlich stark ist, aber es eben nicht um den sozialen Mehrwert geht, es nicht um den gesellschaftlichen Mehrwert geht, dann sind wir wahrscheinlich auch nicht der geeignete kommunikative Dienstleister.
Und was für eine Vision hast du von euch als Company? Wo siehst du euch? Wie groß, wie impactful?
Ja, aber das ist ja dann, also
oder machst du dir darüber wenig Gedanken?
Nein, ich sehe darin nicht unsere Vision. Also ob wir 13 Personen sind oder 300, also davon wird unsere Vision ja nicht stärker, sondern wir treten für diejenigen Auftraggebenden an, ihnen letztendlich den gesellschaftlichen Mehrwert zu ermöglichen, indem wir ihn greifbarer, sichtbarer machen und vielleicht sogar auch mit ihnen zusammen ausarbeiten. Ob wir 13 sind oder 300, davon wird unsere Vision nicht stärker. Wir sind vielleicht ein bisschen wirkungsvoller, weil wir mehr Unternehmen und UnternehmerInnen helfen können, aber das nur an unserer Zahl festzumachen, das halte ich für unmöglich. Und das ist dann eher ein profitorientiertes Streben, das bei uns vorhanden ist, weil auch wir eine Profit eine For-Profit-Organisation sind, aber ich bin der einzige Gesellschafter, die einzigen Menschen, die davon gut leben können, sind alle Menschen, die hier arbeiten und ihre Familien und meine Familie und ich. Und dafür müssen wir nicht 30 oder 300 sein.
Ich meine, du bist jetzt nicht bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast, du musst jetzt nicht alle Zahlen offenlegen heute, aber das spielt ja schon auch eine Rolle, ne? Weil auch darüber wird ja wenig gesprochen, wenn wir über New Work reden, dann ist immer alles, wir müssen uns gut verstehen und klar ist das wichtig, aber am Ende ist es ja ein wirtschaftliches Unternehmen. Ne?
Total. Also, wie die meisten GästInnen im OMR-Podcast würde ich jetzt lächeln, wenn Philipp...
Ich habe das mal ausgerechnet, also im Jahr müssten das ja...
Genau, der Punkt ist der, ich glaube, wir rufen sehr faire Preise für unsere Auftraggebenden auf. Wir sind sicherlich nicht die billigsten und nicht die teuersten, aber ich glaube, du kannst uns in fast jeder Unternehmensgröße bezahlen, ohne dass dein Budget weg ist. Und was mir allerdings mindestens genauso viel wert ist, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum eine Agentur und oder Kommunikationsberatung, in der du für gute Leistungen so sehr finanziell honoriert wirst wie bei uns, ohne dass du am Wochenende irgendwelche absurden Schichten einlegen musst, ohne dass du irgendwelche All-Nighter hast, wie du es vielleicht auch bei Schwarz & Fans erlebt hast, sondern du kannst hier als Mensch ein gutes Leben führen, sowohl was die zeitliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und Zeit mit deiner Familie angeht, wie auch die Tatsache, dass du finanziell gut dastehst.
Hm. Ihr sagt, ihr arbeitet für Unternehmen, die die Welt verbessern. Mhm. Da würde jetzt wahrscheinlich kein Unternehmen sagen, wir machen es nicht.
Also wie Philip Morris das macht, können wir gerne darüber streiten.
Da ist es vielleicht relativ eindeutig.
Wie ein Wettanbieter das macht, darüber können wir auch streiten.
Aber wenn wir in Richtung Konzerne denken, wird es schon schwieriger?
Weiß ich nicht. Es gibt auch Konzerne, die sehr viel Gutes tun.
Das gibt's. Mhm. Nur gibt es ja auch manchmal innerhalb eines Konzerns Gutes und Schlechtes oder Fortschrittliches und weniger. Das heißt, man kann sich das ja überlegen. Hilft man ihnen, sich selbst weiterzuentwickeln oder sagt man, das entspricht gar nicht unseren Werten, wie es aktuell aussieht?
Total. Absolut.
Schwer.
Und es gibt auch bisweilen Diskussionen, die wir führen intern, ob das etwas ist, was wir machen können. Und wir hatten zum Beispiel so eine Anfrage, jeder Konzern oder jeder größere Mittelständler steht ja irgendwann vor der Frage, wie machen wir das mit der Digitalisierung? Und einige versuchen darauf Antworten zu finden, die beispielsweise in einem Digital-Hub oder in einem Accelerator sich wiederfinden. Und einer dieser Konstrukte hat bei uns angefragt und wir haben uns dann die Frage gestellt, also per se haben wir gedacht, naja, das passt ja eigentlich so gut zu uns. Die Person, mit der wir gesprochen haben, fanden wir sehr, sehr, sehr eindrucksvoll und hatten wir auch das Gefühl, dass die das Herz im rechten Fleck hat. Und dann haben wir uns aber ein kleines bisschen mit dem Unternehmenszweck der Mutter beschäftigt, was die eigentlich machen. Und ein wesentlicher Teil, wie die ihre Legacy aufgebaut haben und nach wie vor auch betreiben, ist, dass sie Maschinen fertigen, mit denen Zigarettenhülsen betrieben werden, also das, wohin der Tabak und all der andere Schadstoff dann reingepresst wird. Und das ist jetzt schon zweimal um die Ecke gedacht. Also das Vehikel, mit dem wir gearbeitet hätten, das macht es nicht. Mhm. Und es ist nur ein Viertel des Umsatzes circa, das dieses Unternehmen erwirtschaftet, eben durch die Fertigung solcher Maschinen und noch nicht mal mit Tabak oder Nikotin oder ähnlichem. Und wir haben trotzdem abgelehnt. Und ich würde immer wieder ablehnen, weil ich überzeugt davon bin, dass das die Welt nicht wirklich verbessert. Wenn du die Menschen in eine Abhängigkeit treibst und auch nur mittelbar damit Geld verdienst, dann muss ich irgendwann meinem Sohn, wenn er nicht 7 ist, sondern vielleicht 15, 16 oder noch älter oder noch jünger, ich weiß es nicht, erklären, warum er nicht rauchen soll und warum das schädlich ist. Und dann wird er, weil er ein jetzt schon wahnsinnig nicht nur schlauer, sondern eben auch durchaus diskussionsbereiter junger Mensch ist, mir sagen, Papa, aber du verdienst unser Geld damit, warum darf ich es dann nicht damit ausgeben? Und ich hätte keine Antwort darauf. Und davor, mit diesen Entscheidungen schütze ich mich davor, einfach meinem Sohn gegenüber inkonsistent zu sein.
Lass uns auch nochmal über LinkedIn sprechen und auch gerne nochmal die Chancen betonen. Wir wollen ja heute schauen, was können wir verbessern durch Kommunikation. Ja. All die negativen Dinge, die dort passieren, da wollen wir jetzt nicht die Zeit verschwenden. Aber wie nutzt du LinkedIn, um gute Narrative in die Welt zu tragen?
Also ich sehe das wie du. Ich liebe LinkedIn. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Tool und bietet einem wahnsinnig viele Möglichkeiten technischer Natur, um, so wie du sagst, gute Narrative in die Welt zu bringen. Jetzt ist aber nicht jede Person imstande, gute Narrative auszuarbeiten und deswegen siehst du auch schlechte Narrative.
Und die ja mehr triggern. Oft.
Und das ist so ein bisschen das Problem der Technologie, wenn Social Media sich irgendwann entscheidet, dass Algorithmen wichtiger sind als Menschen, dann siehst du vor allem Dinge, die irgendwie flach und platt und streitbar sind und einen dazu bringen, das, was uns voneinander trennt, zu betonen und nicht das, was uns verbindet. Und ich kann halt nur sagen, ich war vor ein paar Monaten mit einem Menschen unterwegs, von dem ich angenommen habe, dass ich ihn sehr, sehr schätze und dass es sehr viele Dinge gibt, die wir gemein haben. Gleichzeitig ist es so, dass wir bis dato noch nie so wirklich Zeit zu zweit verbracht haben und auch nie dementsprechend tiefgehende Diskussionen hatten. Und während wir so die ersten Minuten hatten, ist klar geworden, dass diese Person ein ausgewiesener Gegner der Europäischen Union ist. Was für mich undenkbar ist. Ich finde Europa großartig und ich finde die Europäische Union super und ich finde super, welche Möglichkeiten sie uns bietet und ich würde mich immer dafür einsetzen, dass der Grundgedanke eines freien, vereinten Europas erhalten bleibt. Und dann dachte ich, okay, das ist, also meine erste Reaktion war zu sagen, das ist eine Person, mit der ich mich nicht mehr umgeben kann. Und dann dachte ich, das ist doch total absurd. Wir kennen uns seit einigen Jahren, wir hatten so viele Touchpoints und die Touchpoints waren alle positiv. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die uns verbinden und offensichtlich gibt es auch einiges, das uns entzweit. Warum muss ich denn das, was uns entzweit, in den Fokus stellen und das, was uns verbindet, ausblenden? Sowohl für meine persönliche Betrachtung dieser Person, wie auch in unserer Diskussion. Wir haben einen Weg gefunden, das Thema, das uns auseinanderbringt, eher mit einigen rhetorischen Kniffen in den Hintergrund zu schieben. Und wir haben über Dinge gesprochen, die wir beide total schätzen. Die gleichen Reiseziele, vergleichbares Essen, Musik. Und es war für uns, glaube ich, am Ende eine sehr, sehr schöne und auch nachhaltig schöne Begegnung, obwohl es da etwas Fundamentales gab, was uns entzweit. Und ich glaube, das ist das Problem, wie wir nicht nur LinkedIn, sondern Social Media unter Umständen erleben, indem wir das, was wir sehen, als negativ wahrnehmen und glauben, dass das die Person in Gänze ist. Gabriel schreibt etwas, ich find's doof, Gabriel ist doof. Und das ist ein totaler Irrglaube. Mhm. Gabriel hat etwas geschrieben, wo ich ihm einfach nicht zustimme. Und wenn es uns gelingt, die ganze Person zu sehen und nicht zu glauben, dass ein Post eine ganze Person ist, dann haben wir Social Media wahrscheinlich so angewandt, wie es ursprünglich mal entwickelt wurde. Und da gibt es Mechanismen, weil wir wollen ja positiv sein. Ich hatte vor 2 Monaten auf Threads, also quasi das Twitter, auf dem wir leben werden, nach Twitter, weil Elon Musk uns Twitter kaputt gemacht hat, habe ich festgestellt, dass dieser For You-Reiter irgendwie für mich nicht funktioniert. Ich habe Dinge gesehen, die mich negativ getriggert haben und habe das mal formuliert und meinte, wie kann es eigentlich sein, dass Threads genau das geworden ist, was es eigentlich nicht sein wollte? Und ich habe einen wirklich guten Tipp bekommen, nämlich es gibt oben 3 Punkte und da gibt es die Möglichkeit, Dinge zu verbergen. Und wenn du etwas nicht sehen möchtest, dann nutzt diese Option, die 3 Punkte anzuklicken und den Beitrag zu verbergen und der Algorithmus verändert es. Es hat, glaube ich, 1 oder 1,5 Wochen gedauert, bis Threads ein für mich sehr positiver und angenehmer Ort geworden sind. Und wenn wir LinkedIn dafür kritisieren, dass wir Beiträge sehen, die wir als zu platt, zu flach, zu cringe oder ich weiß nicht was empfinden, dann gibt es auch diese Option auf LinkedIn. Es gefällt dir nicht? Ja, dann schaust du dir nicht an, aber das macht nicht das Netzwerk zu einem schlechten Netzwerk. Es gibt Mechanismen, die von einigen Playern ins Lächerliche gezogen werden, indem sie auf den Algorithmus optimieren, weil einige Leute glauben, dass die Zahlen, die uns Social Media zeigt, die Zahlen sind, auf die wir optimieren müssen. Und das ist genau der Punkt, warum wir kein Reporting schreiben wollen. Es geht nicht um die Zahlen und es geht nicht um die KPIs, es geht um Beziehungen zwischen Menschen und die kannst du nicht skalieren und die kannst du auch nicht in Reportings abbilden. Und gute Gespräche kannst du auch nicht klassifizieren, außer sie führen zu Käufen. Und dann weißt du, dass das gute Gespräch wirklich nachhaltig gut war. Und deswegen, wenn du möchtest, dass LinkedIn für dich ein guter Ort ist, dann gestalte es zu einem guten Ort durch deine eigenen positiven Beiträge, wie du sie als positiv empfindest, und nutz die Möglichkeiten der Filter, wenn du Dinge siehst, die dir nicht gefallen.
Irgendwer sprach mal von einem Garten. Also man muss ausmisten, man muss interagieren mit den Personen und Inhalten, die einem gefallen. Aber die Gefahr ist natürlich immer da, dass man unbewusst sich mit denen umgibt, die ähnlich ticken, die ähnliche Meinung haben und dass man sich dann bestätigt. Also diese Bubbles haben wir dann. Und wir brauchen ja die Diskussion. Wir brauchen deswegen, die Debatte.
Genau, und deswegen brauchen wir als Menschen, und du hast ja vorhin gesagt, vielleicht reden wir auch noch über unsere Kinder und wie sie aufwachsen. Und deswegen brauchen wir als Menschen, ganz gleich, ob wir 40, Mitte 40, Mitte 60 oder 15 sind, eben nicht nur Social Media, um zu leben, sondern Gespräche, wie wir sie gerade führen und an einem gemeinsamen Tisch sitzen und uns dabei in die Augen schauen. Wir brauchen andere Medien, die für uns eine vernünftige Auswahl von Themen tätigen, damit wir eben nicht nur uns mit Sport oder Musik oder Social Media beschäftigen, sondern einen möglichst breiten Grad an Wissen und Meinung auch abdecken können. Ich meine, wir leben in einem Land, in dem die Humboldt-Brüder auch tatsächlich die Allgemeinbildung zum Allgemeingut erklärt haben. Wo bleibt das, wenn wir in Filterbubbles leben und lesen? Und da kann man, glaube ich, sehr viel leisten, indem man eben nicht sein Leben nur auf Social Media verbringt, sondern indem man auch mal zu einem Buch greift, weil ja klar, das Buch gibt einem keine Resonanz, aber das Wissen oder aber die Gedanken, die du bekommst durch Lektüre von etwas, was vielleicht auch schon 50 oder 100 Jahre alt ist, kann etwas in dir auslösen, weil es vielleicht sogar nicht für deine Zeit geschrieben wurde und genau deswegen irgendetwas in dir triggert, was nicht ausgelöst werden kann durch einen Beitrag, der erst vor 2 Sekunden entstanden ist.
Wenn wir über Debattieren sprechen, über Diskutieren, dann finde ich, ist es ja heute schwerer denn je, da man oft nicht mehr den gemeinsamen Nenner hat. Das heißt, man hatte früher die Tagesschau, die Tageszeitung und hat dann darüber gesprochen, was die veröffentlicht hat. Weil das war ja offensichtlich, ich sag's mal so, die Wahrheit oder das, was es, ne? Und heute finden wir diesen Nenner oft gar nicht mehr und nicht weniger stellen ja alles in Frage. Also, also ob es jetzt eine Objektivität gibt, sei mal an anderer Stelle diskutiert, ob Medien überhaupt objektiv sein können, keine Ahnung. Aber die Frage ist trotzdem, wie finden wir eine Grundlage, um zu diskutieren? Das ist, und zwar nicht innerhalb der Bubble, ne, sondern wir haben ja jetzt auch die gesellschaftliche Aufgabe, in den Diskurs zu gehen mit denen, die kein Europa wollen, mit denen, die die Blauen wählen und so weiter. Wir können das nicht mehr ignorieren.
100%
nicht. Und wie kommen wir aber zu einer Diskussion, wenn die Grundlage zu fehlen scheint?
Ja, ich glaube, vorweg, du hast über Wahrheit gesprochen, ich bin komplett bei dir. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir Meinung mit Wahrheit verwechseln. Und du kannst Wissenschaft nicht negieren und sagen, dass es nicht stimmt, weil du es nicht glaubst. Du glaubst es nicht, okay, aber es gibt Belege dafür. Und wenn du das nicht respektierst, dann beschneidest du dich in deinen eigenen Möglichkeiten. Du willst nicht geimpft werden, es ist deine Sache, deine Privatsphäre. Und es gibt sicherlich Risiken, aber es gibt eine wissenschaftliche Grundlage, auf der überhaupt Impfungen entstehen. Das heißt nicht, dass du dich impfen lassen musst, aber du kannst nicht sagen, dass Impfungen per se schlecht sind,
sondern für viele
sind sie vielleicht gefährlich.
Du hast dann aber Wissenschaftler, die genau das wiederum behaupten und den Eindruck erwecken, dass das die Forschung ist.
Ja, weil, das ist das Problem. Und das ist nämlich genau der Punkt, Wissenschaft funktioniert nicht durch ein Ja oder ein Nein, sondern es ist eben eine sehr komplexe Auseinandersetzung. Und in der Welt, in der wir leben, versuchen wir alles zu verkürzen und zu verknappen. Und Dinge müssen innerhalb von wenigen Millisekunden auf TikTok funktionieren, wenn überhaupt die Überschrift. Auf der OMR 23 in State of the German Internet hat Roland Eisenbrandt von 0,7 Sekunden gesprochen, in denen wir entscheiden, ob wir einen TikTok anschauen oder nicht. Das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft zu tun und das kann Wissenschaft nicht leisten. Wenn aber sich dein Leben auf TikTok abspielt, dann hat Wissenschaft da überhaupt gar nicht mehr die Chance für dich relevant zu sein. Mhm. Und viele Dinge müssen gar nicht auf wissenschaftlicher Grundlage existieren oder entschieden werden und einige schon. Ich glaube, um auf das zu sprechen zu kommen, was du gesagt hast, was wahrscheinlich das größte Problem unserer Zeit, zumindest meiner Meinung nach, ist, nämlich der Hass in unserer Gesellschaft und das Aufkommen von Nazis und Rassismus.
Ja.
Auch wenn es bizarr klingt, ich glaube, dass die Grundlage von allem der gegenseitige Respekt ist. Wenn ich nicht bereit bin, mit diesen Menschen auch nur ein Wort zu wechseln, weil ich sie ohnehin für total bescheuert halte, dann habe ich auch gar keine Chance zu verstehen, was sie eigentlich triggert und ihnen vielleicht Antworten zu liefern, die sie bis dato
was
noch nicht
überzeugt
haben. Genau, das ist nämlich die Frage, was ist eigentlich deren Problem?
Wovor haben die Angst?
Ja, Und auch, was ist deren Problem? Ich meine, es muss doch irgendetwas in Thüringen und Sachsen sein, was die Menschen nicht glücklich werden lässt. Und niemand versucht, ihnen zu helfen. Und niemand versucht, ihnen Antworten zu geben. Ich bin überzeugt davon, dass Hass und dass die Abgrenzung von einzelnen Personengruppen, ob es AusländerInnen sind oder MuslimInnen oder in der Vergangenheit Juden gewesen sind, das ist niemals die Antwort. Aber du löst nicht die Probleme der Menschen, in denen du sagst, naja, das ist ja nur der Osten. Oder naja, das sind ja nur 2 Millionen, die in Thüringen leben. Das sind ja irgendwie so viele wie im Ort Münster.
Oder,
genau. Und deswegen, wir müssen zumindest die Bereitschaft mitbringen, diese Leute auch nur für einige Aspekte ernst zu nehmen.
Denke ich auch.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir als Gesellschaft grundsätzlich einen sehr schweren Stand.
Der gute Nico Lummer hat geschrieben auf LinkedIn: Wir wissen, dass seit Jahren die Populisten Social Media für sich nutzen, aber es wird einfach keine Gegenstrategie entwickelt, sondern man analysiert und beklagt sich, anstatt zu agieren. Diese Zurückhaltung hilft nur Populisten. Hm. Und daher nochmal die Frage: Müssen wir auf TikTok gehen?
Ja, ich sehe das anders als Nico. Ich glaube, dass wir tatsächlich, also ich gehöre zu den Menschen, die sagen, dass TikTok anders reguliert werden muss. Und ich bin auch der Meinung, dass Instagram anders reguliert werden muss. Und ich sage nicht, dass diese Netzwerke komplett verschwinden müssen, aber sie sind gebaut, um Menschen in die Abhängigkeit zu treiben und um das, was uns entzweit, in den Vordergrund zu stellen. Und solange das der Fall ist, werden die Feinde der Demokratie durch die Demokratie selbst geschützt. Und es wird zunehmend noch mehr AkteurInnen geben, wie die AfD oder die Sarah-Wagenknecht-Bewegung oder, die schlicht und ergreifend diese Kanäle nutzen, indem sie Dinge in die Welt setzen, die tatsächlich nicht wahr sind oder nicht belegbar sind und die vor allem den Hass auf bestimmte Menschengruppen schüren sollen. Und es hilft...
Feindbild.
Genau, es hilft auch nicht, wenn Lars Klingbeil als SPD-Chef in Zukunft 90% des Kommunikationsbudgets auf TikTok verlagert, weil die SPD nicht vom Design konzipiert ist, Feindbilder in die Welt rauszuhauen. Das ist nicht das Wesen einer SPD, nicht der Grünen, nicht der FDP und nicht der CDU. Die Volksparteien sind gebaut, um das Volk in seiner Ganzhaftigkeit und in all ihren Strömungen abzubilden. Und das, was uns auszeichnet, ist nicht Hass. Nur wenn wir am Ende keine lebenswerte Vision geboten bekommen, und das ist eben das, was Social Media vielleicht auch nicht unbedingt transportieren kann, dann sind wir empfänglich für Populistinnen, weil Social Media ihren Hass priorisiert vor dem, wofür das Leben eigentlich gut sein könnte.
Genau, und Populismus ist eben genau eins dieser großen Probleme. Und was würdest du da als Kommunikationsprofi sagen? Was setzen wir dem denn entgegen?
Ich finde es total spannend, dass all die Menschen, die 2004 bis 2009 mit dieser unfassbar großen Lust Social Media für sich entdeckt haben und damals auch von sozialen Netzwerken gesprochen haben.
2.0.
Oder vielleicht sogar noch früher, dass die heute allesamt knapp 20 Jahre älter und reifer sagen, dass Social Media zumindest eine Gefahr darstellen, dass die sich peu à peu von Social Media abwenden. Einige stärker, andere weniger stark. Und trotzdem sich nichts ändert. Du hast keine Regulierung. Und wenn, dann wird sie nicht durchgesetzt. Und Elon Musk macht, was er will. Und
Mark Zuckerberg wahrscheinlich auch.
Und Mark Zuckerberg wahrscheinlich auch. Wobei ich glaube, dass er wahrscheinlich noch ein paar Kontrollmechanismen installiert hat, die ihn weniger wie ein Sonnenkönig agieren lassen. Und vielleicht sogar sein, Gott, dass ich irgendetwas Positives über Mark Zuckerberg sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber in Abgrenzung zu Elon Musk ist das wahnsinnig einfach. Es ist absurd, dass einzelne Menschen und ihr Gutdünken letztendlich den Gang der Welt so bestimmen können. Und deswegen, Microsoft wurde mal zerschlagen. Und das hat letztlich sogar der Wettbewerbsfähigkeit von Microsoft genutzt, weil sie an ihrer Innovation arbeiten mussten. Ich bin überzeugt davon, dass ein Konzern wie Meta so nicht existieren sollte. Ich bin überzeugt davon, dass auch ein Elon Musk sich an egal welche Gesetze eines egal welchen Landes halten müsste und sie auch bewusst verletzt, weil er weiß, dass bis die Strafe vollzogen wird, sind 3 oder 4 Jahre vergangen und er vielleicht gar nicht mehr Gesellschafter oder Inhaber. Und wir haben in ganz vielen Ländern Gesetze, die es ermöglichen würden, dass Social Media für die Menschen gemacht wird und nicht für Algorithmen. Wir müssten das Ganze anfangen auch anzuwenden. Und dort, wo es noch nicht designt ist, da müsste dann vielleicht auch eine globale Regulierung erfolgen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal auf euren Urlaub kommend. Ihr wart in den USA und da tobt ja der Wahlkampf mittlerweile schon. Und auch das ist interessant, wenn man sich Kommunikation anschaut, wie die auch gegeneinander kämpfen, muss man ja sagen. Und wie die sich auch inszenieren. Also wenn man diesen Parteitag sieht von den Demokraten, was der auch gekostet hat. Also das ist ja eine Welt, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Eine Show auch, eine Inszenierung, ein Marketing auch. Was kannst du oder was hast du mitgenommen? Was können wir von den Amerikanern lernen in Sachen guter Kommunikation, die vielleicht auch eine Vision vermittelt?
Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, meine Frau hat mich gehasst für diese 4 Tage. Weil ich...
Du hast dir das reingezogen.
Von Anfang bis Ende. Und ich habe jede Sekunde davon geliebt. Ich muss wirklich sagen, also ich fand es spannender und aufregender als jede Netflix-Serie der letzten 2-3 Jahre, an die ich mich erinnern kann. Und ich war so berauscht und ich war so elektrisiert, wie ich das selten erlebt habe. Und es gab... Also man muss sich das nur mal vorstellen, dann spricht da so eine Oprah Winfrey, die ja keine Politikerin ist. Und das ist total selbstverständlich. Und sie ist vorher noch nie bei einem Kongress aufgetreten.
Bei Donald Trump war Hulk Hogan, ne? Das ist das Gegenteil. Bei Donald Trump war Hulk Hogan,
genau. aber letztendlich den Menschen das zu geben, was sie verstehen, auch eine Kommunikation zu wählen, die sie verstehen und nicht in diesem Politikersprech abzurutschen, den kein Mensch versteht, den auch kein Mensch hören will. Und offen und ehrlich, der war natürlich speziell nach unseren deutschen Maßstäben extrem viel heiße Luft. Und es war irgendwie cringe, wie sie alle USA, USA gerufen haben. Und andererseits denke ich mir, why not? Weißt du, es ist, wir sind alle so wahnsinnig peinlich berührt in Deutschland von Dingen, die in den USA als oberflächlich, die wir als oberflächlich erachten. Du gehst irgendwo rein, die Person sagt, hi, how are you? Und niemand möchte wissen, wie es dir geht. Sondern es ist einfach nur eine Gepflogenheit, sich nett abzuholen.
Ja.
Wir sind hier auch oberflächlich, nur wir merken es nicht, weil unsere Oberflächlichkeit einfach negativ ist. Ich stecke in einem Bus, wie ich das vergangene Woche erlebt habe, am Flughafen in Düsseldorf und werde vom Busfahrer angeschnauzt, ich möge durchgehen. Was ist denn daran tiefgründig? Das ist genauso oberflächlich, nur er macht mir schlechte Laune. Wahrscheinlich wäre es in den USA anders gelaufen und er hätte mich entweder freundlich gebeten oder beim dritten Mal vielleicht auch nicht mehr freundlich gebeten, sondern mich des Platzes verwiesen. Aber es gibt eine irgendwie geartete Art der Kommunikation und des Miteinanders, die, so habe ich sie zumindest in diesen 3 Wochen wahrgenommen, viel stärker auf Respekt basiert. Und zumindest, wenn du weißt, dass Menschen etwas Verbindendes haben, wie es eben auf diesem Kongress der Fall gewesen ist, dann versuchst du ein Momentum zu schaffen, weil du weißt, dass du letztendlich nur diese Chance hast. Und im Juni waren die Umfragewerte der Demokraten schlicht und ergreifend nicht nur im Keller, sondern wahrscheinlich hättest du bei keinem Wettbüro irgendetwas reißen können.
Ja.
Und jetzt ist es zumindest mein ausgeglichenes Rennen oder ein halbwegs ausgeglichenes Rennen. Und den Mut zu haben, zu sagen, ich habe nicht alle Antworten, aber ich habe eine Idee, wie unser Leben aussehen soll. Und vielleicht und hoffentlich und sehr wahrscheinlich werde ich in 3 Monaten, spätestens wenn ich gewählt werde, Antworten liefern. Und bis dahin zeige ich euch ein Bild auf, in dem ihr euch hoffentlich wiederfindet und in dem sich hoffentlich sehr, sehr viele Leute wiederfinden. Das ist etwas, was ich mir auch für Deutschland wünschen würde. Wenn hier ein Olaf Scholz, ein Christian Lindner, ein Robert Habeck oder eine Annalena Baerbock irgendetwas in den Raum stellen, dann ist es nie konkret genug und du bist immer handwerklich. Ich würde mir wünschen, dass jemand von denen mal aufzeigt, wie eigentlich unser Leben aussehen soll 20, 30, 40, 50 mit der Erderwärmung, mit der Arbeit, mit dem Hass. Und ich erwarte nicht ein neues Gesetz, das ausdekliniert ist in 250 Kapiteln, aber zumindest meine Idee. Und das haben die Demokraten und fairerweise auch die Republikaner vorher richtig gut überzeugend liefern können.
Ja.
Das, was die Parteien meines Erachtens eint, oder das, was sie unterscheidet, ist, dass die einen eher sich in eine Richtung bewegen wollen, in der sie Dinge ins Negative entwickeln und andere ins Positive. Und natürlich gibt es andere Leute, die das anders bewerten. Aber ich fand diesen diesen demokratischen Kongress großartig. Er hat mir sehr viel Hoffnung gegeben.
Der Super Bowl der Politik dort drüben.
Genau.
Sache, letzte Frage. Angenommen, wir sprechen in einem Jahr. Worüber sprechen wir?
Wie schaffen wir es, diesen positiven Rückenwind der Stimmung, wie wir sie in den USA seit dem hoffentlich 6. November 2024 erlebt haben, als klar war, dass Kamala Harris Präsidentin geworden ist und Donald Trump nicht für Unruhen gesorgt hat. Wie schaffen wir es, das auf Europa zu übertragen?
Sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Heute bei dir, bei euch in den Offices von Hyper. Dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bleib gesund.
Danke, Gabriel, dass du gekommen bist und danke für diese vielen, vielen Episoden, die du mit sehr viel Neugier und sehr viel Energie gestaltet hast. Als einer deiner wahrscheinlich treuesten Hörer freue ich mich auf die nächsten 250.
Ich danke dir. Bis bald.
Jupp.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Sacha und Hyper natürlich in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann supportet doch diesen Podcast bitte mit 5 Sternen in eurer App, Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ihr könnt dort auch eine kleine Rezension schreiben. Das hilft enorm, damit wir mit diesem Format weiter steigen, weiter wachsen und noch mehr interessante Leute hier auch in den Podcast kommen. Vielen Dank für euren Support. Schreibt mir gerne auch eine Nachricht über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com. Dort seht ihr auch, wo ich noch so rumspringe, auf welchen Bühnen. Ich bin auch als Keynote-Speaker und Moderator unterwegs. Ihr könnt mich auch buchen. Das läuft dann über meine SpeakerInnenagentur Minds and Matches, über die gute Juliane Sehan, verlinke ich euch auch nochmal. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr auch hier an Bord kommt als Sponsor und Podcast-Partner, wenn euch das Thema New Work und eine menschenfreundlichere Arbeitswelt auch so wichtig ist wie mir und wie uns hier, dann kontaktiert mich, kommt auf mich zu. Und helft mit, dass ich diesen Podcast machen kann, dass ich diesen Podcast weiterentwickeln kann, denn er ist auch mit Zeit und mit Kosten verbunden. Nicht nur das Reisen, sondern natürlich auch die Tools müssen bezahlt werden, von Mikrofon und Computer und Co. bis hin natürlich auch zum Hosting, zu KI-Tools. All das kostet Geld und wenn ihr das unterstützen wollt, dann erzähle ich natürlich auch allen Leuten, die hier zuhören, was ihr so macht. Also kontaktiert mich, kommt auf mich zu und ich freue mich auf jeden Fall schon auch auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass ihr dann auch wieder mit an Bord seid. Bis dahin schöne Grüße, bleibt neugierig und bleibt connected.